Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam sozial wirksam.
Herzlich willkommen zum Podcast der Sozialgestaltung. Heute sprechen wir über eine Seltenheit in Deutschland. Eine Aktiengesellschaft, deren Mehrheitseigner eine Gemeinde ist. Die Gesundheitswelt Chiemgau AG aus Bad Endorf. Was steckt hinter diesem Modell? Warum funktioniert es? Und wer ist der Mann an der Spitze? Dietolf Hemel. Los geht's. Vom Thermalwasser bis zur Dividende. Herzlich willkommen, Herr Hemel. Ich freue mich riesig, dass Sie in unserem Podcast sind und auf das Gespräch mit Ihnen heute.
Ja, auch von meiner Seite. Freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, uns auszutauschen, Frau Lisiewski. Wir kennen uns ja schon eine Zeit und freue mich wirklich über das Gespräch.
Und genau so hatte ich die Idee, Sie zu fragen, ob Sie gerne Gast bei uns in dem Podcast sein wollen, weil für mich die Gesundheitswelt Chiemgau wirklich was Besonderes ist. Man kann eigentlich sagen, Erdöl gesucht, Heilwasser gefunden.
Ja, das stimmt.
Glücklicher Zufall, Unfall daraus ist ein Gesundheitscampus draus gewachsen, heute mit einer Tätigkeit im Klinikbereich, Hotel, aber auch Thermalbereich. Vielleicht so einmal für unsere Zuhörer, was das Besondere ist, 24% ungefähr Ihrer Aktien sind im Streubesitz. Man kann sie handeln in München an der Börse. Ich habe vorhin mal im Handelsblatt geguckt. Mhm. Börsenwert heute 12,60 Euro. Und 76% ungefähr hält die Marktgemeinde Bad Endorf. Warum wurde denn die GWC als AG so gegründet? Man hätte ja damals auch vielleicht eine GmbH gründen können oder einen Eigenbetrieb. Was war so die Denke, Herr Hemel, als man überlegt hat, das könnte gut sein, Bürger eigentlich auch zu beteiligen über Anteilseignung?
Also man muss erst mal sagen, ist immer die Frage, ob das Heilwasser, wo Sie gerade gesagt haben, dann hat man Heilwasser gefunden statt Öl. Ist die Frage, ob es lieber gewesen wäre, dass es Öl gewesen wäre. Ist natürlich noch offen stehend, aber dann hätte sich natürlich der ganze Konzern auch anders entwickelt, weil es war wirklich so, wie in den 60er, 70er Jahren die Bohrungen runtergebracht worden sind. Dann hatte man eben, wie Sie so schon gesagt haben, mit Erdöl oder Erdgas auf gewisse Reservoirs gehofft und ist dann auf gesundes Wasser gestoßen. Es war am Anfang noch nicht ganz klar natürlich, ob das gesundes Wasser war, das hat man analysiert. Aber es war echt die Basis, wie man dann mitbekommen hat, dass es einer der stärksten Jodthermalsolequellen Europas ist, dass man das natürlich dann nutzen möchte. Und klar, es passt nicht perfekt zum Thema Medizin, Gesundheit dazu, Erholung. Und das war die Keimzelle eigentlich für die Gründung unseres Konzerns, so wie er heute steht. Der Konzern hat natürlich Besonderheiten und Sie fragten mich ja, warum es eine Aktiengesellschaft geworden ist. Hat natürlich viele Für und Wider, aber das war damals in den 70er Jahren. Die DEA hat damals diese Bohrungen runtergebracht. Das ist dann in den Besitz des Freistaats Bayern gekommen, die Bohrungen. Und wie gesagt, wie man dann das gesunde Wasser gefunden hat, dann wollte Bad Endorf selber einige Pioniergeister, das sind ja immer einige wenige Menschen, die dann sich darum kümmern wollten, das natürlich in Eigentum Bad Endorfs bringen. Damals wurde dann eine eigene Jodthermal Bad Endorf AG gegründet. Also wie man so ein klassisches frühes Kurmittelhaus kennt, ist gegründet worden. Und da war ich die Auflage vom Freistaat Bayern, dass sie gesagt haben, wenn wir das euch übergeben, die Bohrungen und dieses ganze Thema, dann ist es aber eine Auflage, dass eine Aktiengesellschaft gegründet wird. Das war wirklich eine Auflage, kann man sagen, vom Freistaat. Und mit der Situation, dass dort einerseits natürlich die Marktgemeinde beteiligt werden sollte, aber vor allem in diesem Pionierzeit der Endorfer Bürger oder überhaupt die Bürger aus der Region die Möglichkeit hatten, sich hier als Anteilseigner zu beteiligen. Das war eigentlich so die Grundlage, warum es eigentlich eine Aktiengesellschaft geworden ist.
Eine Aktiengesellschaft hat einen Vorstand, Sie sind der Alleinvorstand, aber auch einen Aufsichtsrat und klar auch einmal im Jahr eine Hauptversammlung. Deswegen sind auch die Zahlen recht transparent der Gesundheitswelt Chiemgau. Auch das ist eine Besonderheit im deutschen Gesundheitswesen. Es gibt nicht viele Bereiche. Es gibt ein paar Aktiengesellschaften, klar, Mediclean oder Rhön, wo man auch sich über die Zahlen sehr gut informieren kann. Aber in Zusammenspiel mit Gemeinden natürlich nicht. Wenn Sie so eine Hauptversammlung haben im Jahr, wer ist denn dann da? Kommen auch Streubesitzanteilseigner? Wie kann ich mir das vorstellen? Sitzen da auch Bürger der Marktgemeinde Bad Endorf und sie müssen berichten über die Erfolge des letzten Geschäftsjahres?
Vielleicht noch eine Anmerkung am Anfang. Wir haben natürlich immer wieder Diskussionen, haben uns aber sehr aktiv entschieden, dass wir eben in den Freihandel gehen an der Börse München, weil da zumindest einige Erleichterungen gegenüber richtig börsennotierten Gesellschaften sind, weil wir natürlich trotz der Beteiligung der Marktgemeinde absolut privatwirtschaftlich organisiert sind und das Aktienrecht natürlich in vielen Facetten gilt. Das heißt, wir sind also genauso ad hoc pflichtig, wir sind genauso verpflichtet, Hauptversammlungen zu machen. Was wir aber nicht haben, und das ist aber so eine Diskussion, die gerade bei der letzten Hauptversammlung gekommen ist, dass wir
die Aktionäre sich öfter wünschen würden, auch Corporate News rauszugeben mit Zwischenergebnissen und dergleichen. Man muss sich so vorstellen, die Hauptversammlung, also wir haben im Schnitt circa über 300 Aktionäre, also gar nicht so wenig. Bei der Hauptversammlung kommen circa 100 Aktionäre, also so im Schnitt. Von der Marktgemeinde selber sind von den 100 vielleicht 2, 3, das sind die Vertreter der Marktgemeinde. Alles andere sind teilweise wirklich Einwohner von der Region, die sich einzelne Aktien gekauft haben. Aber wir haben in unserem Portfolio auch fast schon 15% institutionelle Anleger. Das heißt also, wir haben auch einen gewissen Bereich von, sage ich mal, auch Finanzinvestoren. Die sind immer vorstellig natürlich bei der Hauptversammlung und die machen natürlich dann auch sehr viel Druck. Also die bestimmen, sage ich mal, die Redeanteile in erster Linie bei der Hauptversammlung.
Klar, die kaufen ja auch aus bestimmten Gründen in ihr Portfolio Aktien ein. Sicherlich heute einen Teil auch aus dem Thema Nachhaltigkeit, soziales Engagement. Kommen wir vielleicht gleich noch zu das Thema zwischen betriebswirtschaftlich, unternehmerisch orientiert und Gemeinwohl. Ist vielleicht auch nicht immer ganz einfach, das zu handeln in den verschiedenen Ansprüchen. Aber so wie Sie das beschreiben, sind das lebhafte Hauptversammlungen und wahrscheinlich auch mehr wie ein Pflichttermin, was ja doch manchmal in solchen Bereichen Hauptversammlungen sind, dann sicherlich schon ja auch die entsprechenden Fragen kommen. Bei Corona wahrscheinlich online, machen Sie die jetzt wieder in Präsenz? Gab es da eine Änderung?
Also wir haben es in der Corona-Zeit, haben wir es online gemacht, das Ganze, und haben uns jetzt wieder entschieden, einfach wir wollen bewusst die Nähe des Aktionärs haben. Die letzten 2 Jahre Hauptversammlung war wieder in Präsenz, davor, wie gesagt, 3 Jahre, glaube ich, lang haben wir es online gemacht. War eine neue Erfahrung, war ganz spannend.
Ich glaube, dass der Unterschied unserer Hauptversammlungen vielleicht gar nicht so viel unterschiedlich ist zu den großen Gesellschaften. Also das heißt, wir werden genauso konfrontiert mit Fragen der Aktionäre. Wir müssen Rede und Antwort stehen. Wir haben teilweise auch Gegenanträge drin. Wir haben natürlich auch, wenn Satzungsänderungen sind oder wir haben, ich glaube, es ist 2 oder 3 Jahre, haben wir einen Aktiensplit gemacht. Also wir agieren schon wie eine richtige Aktiengesellschaft, sind wir am Ende des Tages auch. Und von daher ist so die Hauptversammlung eigentlich schon vom Handling schon vergleichbar, wie man sich so eine Hauptversammlung vorstellt. Also wir arbeiten auch mit externen Partnern zusammen, weil es muss ja alles sehr professionell organisiert werden. Du musst dich an sehr viele Fristen halten. Du musst Veröffentlichungszeitpunkte richtig einhalten. Und du brauchst natürlich auch eine professionelle Firma vor Ort, die eben mit Digitalisierung natürlich das ganze Eintrittsmanagement und alles Gleiche bei den Entscheidungen und Beschlüssen müssen ja dann immer die Anwesenheitsanteile registriert werden. Also das ist schon ein extrem großer Aufwand, den wir da auch betreiben müssen.
Das ist manchmal, wird ja auch durchaus als Nachteil gesehen einer Aktiengesellschaft. Also ich habe noch höhere Governance-Strukturen, muss auf mehr Themen achten, auch als Vorstand insbesondere. Wo muss ich kommunizieren, wann und auch an wen, im Vergleich vielleicht zu einer GmbH. Auf der anderen Seite gibt es ja sicherlich auch Vorteile, vielleicht auch sogar Transparenzvorteile. Haben Sie Erleichterungen bei der Finanzierung oder in der Partnerfindung dadurch, dass Sie eine Aktiengesellschaft sind in der Struktur?
Wenn man das so reflektiert, würde ich sagen, eigentlich nicht. Also man muss sagen, das ist Aktiengesellschaft und wir diskutieren das immer wieder bei uns auch. Was ist der Mehrwert der Aktiengesellschaft? Weil man hat, wie wir schon erwähnt hatten, viele Hürden natürlich auch und was ja auch mit Kosten verbunden ist. Ich sage jetzt mal so, die Partnerschaften, die wir haben, die hätten wir aus meiner Sicht genau in dem gleichen Umfang, wenn wir jetzt anders organisiert werden. Weil das mit dem Aktienrecht oder mit dem Aktienseite weniger zu tun hat. Was halt für uns der Vorteil einer Aktiengesellschaft perspektivisch ist, zu sagen, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir auch weiterhin daran festhalten, ist zu sagen, gibt es den Zeitpunkt X in der Zukunft, wo wir neben den klassischen Fremdfinanzierungsmöglichkeiten wirklich mal überlegen, auf dem Markt Kapital einzusammeln, um zukünftig strategische Themen zu finanzieren. Das haben wir die letzten viele Jahre so nicht gemacht, weil wir einfach entweder intern, also organisches Wachstum hatten oder wenn wir extern wachsen wollten, eben dann mehr Fremdfinanzierungen gegangen sind. Aber diese Option wollen wir uns offen halten. Das ist eigentlich der Hauptgrund. Aber ich sage jetzt mal mit Kooperationen oder anderen Themen, das ist ja eher dann, sage ich mal, auch der Austausch und wie man kommuniziert mit den Partnern. Da glaube ich, spielt die Rechtsform jetzt nicht die entscheidende Rolle.
Rechtsform spielt es vielleicht dann eine Rolle, weil ich klare Strukturen habe im Vergleich zu anderen Gesellschaften. Das ist ja durchaus auch wirtschaftlich vielleicht auch einen Vorteil. Sie können unternehmerisch sehr frei agieren, natürlich im Rahmen Ihrer Gesellschafter, vertreten auf der Hauptversammlung und im Aufsichtsrat. Das ist ja in manchen anderen Gemeinden und Strukturen manchmal nicht so einfach. Ich habe dann einen Gemeinderat, da gibt es dann politische Entscheidungen, persönliche Entscheidungen, die aber nicht unbedingt immer einhergehen mit der Wirtschaftlichkeit und aber auch dem inhaltlichen Themenbereichen. Und das ist natürlich in der Aktiengesellschaft, so wie Sie das haben, klar geregelt. Da kann ich in einem Eigenbetrieb anders eingreifen, ne, als Land oder als Kommune.
Das stimmt auf alle Fälle, da haben Sie schon recht. Ich glaube, da ist ganz entscheidend wahrscheinlich auch, wie die Kontrollgremien sich zusammensetzen. Und das ist bei uns auch satzungsmäßig verankert. Und ich glaube, das ist auch das Wichtige. Also das habe ich sehr schätzen gelernt, weil ich kenne natürlich von Kollegen auch, wenn in Kommunalbetrieben, wie das dann oft mit Gremien abläuft. Aber bei uns ist es so, wir haben einen neunköpfigen Aufsichtsrat als Kontrollgremium neben der Hauptversammlung, wo von der Satzungszweck her immer der Bürgermeister der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende ist. Und die Marktgemeinde hat zusätzlich noch das Recht, einen Entsandten in den Aufsichtsrat zu geben. Das heißt, das muss nicht unbedingt der Marktgemeinderat sein, sonst kann also theoretisch jeder Bürger sein. Der neunköpfige Aufsichtsrat hat somit zwei Mitglieder aus der Kommune beziehungsweise aus dem Marktgemeinderat, der bei uns seit Jahrzehnten verankert mit 76%, kann man sagen. Der Rest, wir haben also drei Arbeitnehmervertreter und haben aber einfach vier Vertreter aus der freien Wirtschaft. Und damit ist natürlich die Kontrollsituation und auch die Beratungssituation, also ich verstehe den Aufsichtsrat auch beratend, schon ganz andere, weil wir haben halt bei uns dann einfach Fachleute drin, also angefangen von Finanzexperten bis hin zum Juristen, bis hin auch von wichtigen Gesundheitsverbänden, Geschäftsführer, die aus allen Facetten uns da unterstützen können. Und das ist was sehr Wertvolles und das ist sicherlich ein Vorteil, weil wir einfach so organisiert sind, auch im Aufsichtsrat, dass der einfach nicht nur kommunal besetzt ist.
Das ist so in der Struktur. Und den anderen Vorteil finde ich, wenn man von außen drauf guckt, dadurch, dass wir die Möglichkeit haben im Streubesitzung, man muss ja sagen, sie zahlen auch Dividende. Für 24 waren es 31 Cent pro Aktie, was beim heutigen Aktienwert ungefähr 2,4% ausmacht. Ist keine Spitzenverzinsung, aber auch keine schlechte. Also man kann Bürger auch anders einbinden, wo wir vielleicht in Deutschland manchmal gar nicht so drüber nachdenken. Ich kann mein Geld in Aktien, in Großmodellen anlegen. Ich könnte mich aber auch kommunal eigentlich engagieren und damit auch natürlich einen Teil dazu beitragen, wie meine Kommune sich entwickelt.
Absolut. Also das, glaube ich, ist natürlich ein Vorteil für Kommune auf alle Fälle. Wenn man Dividenden zahlt und wenn natürlich mit 76% als Hauptaktionär, dann greift ja der Hauptaktionär natürlich auch als Kommune in dem Fall das meiste von der Dividende ab. Ist für die Kommune ein Vorteil. Natürlich, wie sie es dann einsetzt, ist dann wieder das eigene Thema. Aber ist ein Entwicklungspotenzial. Ich glaube, das haben wenig Kommunen die Möglichkeit. Vielleicht noch ein anderes Thema, weil es ist vorher angefangen, was natürlich schon richtig ist. Man hat in der Aktiengesellschaft ja verschiedene gesetzliche Vorgaben, die vielleicht nicht jede Unternehmensform so hat. Denkt da zum Beispiel auch so an Themen wie Risikomanagement. Das ist für uns ein eigener Bereich, der sehr wichtig ist. Und ich war da am Anfang, weiß ich noch gut, also skeptisch, weil man sagt, klar, das kostet ja auch wieder ein bürokratisches Themenfeld. Also du musst das aufbauen, du musst regelmäßig die Risiken bewerten. Du hast eine spezielle Plattform, wie das alles transparent geschaltet. Aber am Ende haben solche Bereiche wie das Risikomanagement, wenn man dazu verpflichtet ist, wo man vielleicht was nicht wäre, nicht unbedingt machen würde, schon ein mega Vorteil, weil du dich halt regelmäßig mit den Themen beschäftigst und damit auch Maßnahmen ableitest und damit natürlich viel mehr Frühwarnsysteme hast, weil du zwangsweise haben musst. Und das habe ich sehr schätzen gelernt, das Ganze.
Man muss agieren und wird eigentlich nicht überrollt, ne, von Veränderungen. Geht ja dann einher mit dem Thema Transparenz. Also auch aus unserer Beratungspraxis, wir sehen immer wieder Unternehmen in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, auch heute noch, wo wir keine richtigen Managementsysteme haben, auf denen ich unternehmerische Entscheidungen basieren kann. Das funktioniert bei einer Aktiengesellschaft nicht. Ja, das ist, können Sie sich als Vorstand gar nicht leisten. Da gehen Sie sofort in die persönliche Haftung. Und aber auch Ihre Aktionäre würden es nicht akzeptieren, weil, na klar, will man wissen, wie steht's denn um das Unternehmen? Und wenn ich Geld investiere, was in Aktien gebunden ist, möchte ich natürlich auch eine Dividende. Und die Dividende für die Gemeinde hatten wir gerade. Aber ich finde es auch interessant aus Bürgersicht. Ja, wenn ich jetzt als Bürger sage, ich kann mein Geld, ich kann es auf die Bank bringen oder ich beteilige mich hier an einem Unternehmen, was in klaren, transparenten Strukturen funktioniert und auch gewinnwirtschaftlich ausgerichtet ist, so dass ich auch einen Rückfluss habe für mein investiertes Geld, in dem Fall von der Form von der Dividende.
Das stimmt.
Gerade in Zinsniedrigzeiten war es wahrscheinlich besser, die Aktien bei Ihnen zu haben, wie das Geld auf der Bank zu haben.
Man muss sagen, bei uns in der Struktur ist es wirklich so, es gibt also alle Motivlagen. Also wie gesagt, die institutionellen Anleger, die natürlich klare Zielsetzung haben, ordentliche Dividende zu kriegen, vielleicht irgendwann mal auch hoffen, den eingekauften Aktienpreis besser verkaufen zu können. Das gibt es bis zur Bandbreite, wo wir gar nicht so wenig haben, wirklich Einwohner von Bad Endorf, die, glaube ich, das seit Jahrzehnten halten, die Aktie. Einfach nur, weil sie
Teil des Ganzen sein wollen. Das muss man auch sagen und die wahrscheinlich die Dividende gar nicht so interessiert.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten, bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, das ist ja eine gute Verbundenheit, die man schaffen kann, ne? Auch vor Ort.
Absolut.
Dass ich sehe, was entwickelt sich. Und ich war ja bei Ihnen auch schon vor Ort. Beeindruckendes Gelände. Sie sind ja, nehmen schon Platz in der Gemeinde ein. Also man kann sie nicht übersehen. Wenn ich dann den Thermalbad regelmäßig nutze oder den Fitnessbereich oder, ja, habe ich, glaube ich, auch nochmal eine andere Verbundenheit, wenn ich sage, ja, das ist auch ein Teil davon, was ich mitgestalten kann, in gewisser Weise hier.
Absolut.
Die Frage, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, gibt es eigentlich so typische Zielkonflikte zwischen einem Haupteigentümer Gemeinde und den wirtschaftlichen Zielen, die Sie auch haben? Gibt es da Diskussionen oder funktioniert das Hand in Hand?
Die könnte es sicherlich geben, aber es ist immer die Frage natürlich auch der Kommunikation, muss man auch hier sagen. Also es ist schon ein Spannungsfeld da, aber es ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt. Also ich will mal ein Beispiel nennen. Wir haben hier als Gesundheitswerk Chiemgau AG sind wir auch im Eigentümer von zwei Heilwasserbohrungen. Also die gehören uns. Ich sag fast ein bisschen leider gehören sie uns, weil es ist ein Bodenschatz einfach. Einerseits zwar wertvoll, den wir auch sehr stark nutzen, aber so Bohrungen sind natürlich extrem belastet mit regelmäßigen Wartungen, Instandsetzungskosten und die können dich wirtschaftlich schon sehr in Bedrängnis bringen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wir machen momentan von der Hauptbohrung eine große Sanierung. Kostenpunkt 13 bis 14 Millionen Euro, also schon richtig große Hausnummer, weil die defekt ist über viele Jahre. Und wir hatten aber die Möglichkeit, über viele Jahre sozusagen auch Geld anzusammeln und anzusparen. Wir werden auch zum Teil gefördert ein bisschen, aber der Großteil bleibt bei uns, um das finanzieren zu können. Und da ist es natürlich schon gut und wichtig, wenn du einen Partner auf der Seite hast als Hauptaktionär, mit dem du natürlich auch in den Hauptversammlungen eine Rückendeckung bekommst, auch mal einige Jahre, das haben wir auch gemacht, keine Dividende zu zahlen, um eben dieses nicht ausgeschüttete Geld einfach zur Ansparung zu bringen für so eine Großinvestition zum Beispiel. Und das klappt natürlich mit einem Hauptaktionär, wo man Seite an Seite steht, besser, als wenn du viele Externe überzeugen musst. Was aber, muss man fairerweise sagen, auch alle anderen Aktionäre immer mitgegangen sind, weil wir sehr viel transparente Kommunikation hier vorgenommen haben zu dem Thema. Aber es ist sicherlich, also sieht ihr Vorteile.
Ja, eher ein Vorteil für insbesondere die Tätigkeit, die Sie ausüben, für Ihre Geschäftstätigkeit. Da sind Sie genau. Ja wahrscheinlich auch im Bergbaurecht, oder?
Genau, das Bergrecht spielt bei uns eine Rolle auch. Aber also natürlich untergeordnet nur im Bereich der Bohrung, aber ist über ein ganz eigenes Feld, muss man sagen. Also man kann zwar viel erzählen, aber am Ende ohne die entsprechenden Ingenieure und Techniker will man da nicht unbedingt tief einsteigen.
Ja, aber wirklich eine große Bandbreite, was Sie heute alles machen. Also Sie müssen was vom Hotelbetrieb verstehen. Sie haben letztes Jahr das Hotel wieder eröffnet nach einer Großsanierung, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Wir sind im Klinikbetrieb, im Reha-Klinikbereich und wir haben eigentlich so einen Freizeitbereich, Gesundheitsbereich mit dem Thermalbad. Ich würde es fast Gesundheitscampus nennen, aber mit einer ganz großen Palette und auch mit verschiedenen Geschäftsmodellen, ne, wo man ja auch die verschiedenen Bereiche verstehen muss. Man muss einerseits Kostenträger verstehen, man muss aber auch verstehen Privatzahler im Hotelmarkt. Der Chiemgau, Chiemsee ist ja jetzt auch beliebt als Urlaubsregion, wird man auch nochmal einen anderen Wettbewerb haben. Und jetzt bis hin zum Bergbaurecht für die Quellenthemen. Wie ist es eigentlich zu dieser Entwicklung gekommen? Also Sie haben vorhin ein bisschen was erzählt zu der Gründung und der Bohrung, Öl, aber man hat Wasser gefunden, Heilwasser. Das ist ja erstmal so der Anfang, da stand ja noch keine Therme. Und auch die Therme, ja, geht ja weiter, warum passt dann Rehabilitation gut dazu, Hotelthemen?
also grundsätzlich, wie ich sagte, die Keimzelle war die Bohrung. Damals in den 70er Jahren hat man es eigentlich sehr einfach erstmal begonnen, dass man das geförderte Wasser auf einer freien Fläche ganz einfach in Becken eingeleitet hat, also das Becken in Wannen eingeleitet hat. Und die ersten Endorfer Bürger haben dann so begonnen, mal so Wannenbäder zu nehmen mit dem jodsäurehaltigen Wasser. Und dann hat man aber parallel schon begonnen, ein erstes Kurmittelhaus zu bauen und wiederum parallel daneben ein recht groß angelegtes Hotel. Das war, glaube ich, damals sogar eher auch noch ein holländischer Investor. Das ist aber dann alles Schritt für Schritt überführt worden, dass man gesehen hat, okay, dieses Wasser ist einfach gerade auch für die orthopädischen Therapiemöglichkeiten sehr gut geeignet. Deshalb hat man dann aus dem Hotel es übernommen und hat daraus dann eine Kurklinik gebaut erstmal, also erst im Kurbereich. Und das war halt dann diese Blütezeit der Kur, wo Bad Endorf dann auch aufgesprungen ist und man hat dann ein Kurmittelhaus gehabt. Dann hat man Schritt für Schritt dazugenommen eine Kurklinik, die gleich in der Nachbarschaft war. Die konnte man übernehmen. Und die Kurklinik ist heute jetzt zum Beispiel unser Hotel. Also da ist wieder der nächste Schritt gegangen worden. Also unser Unternehmenszweck ist das auch. Also wir machen ja alles Dienstleistungen, bieten wir an, die mit dem Thema Gesundheit und Erholung fördern zu tun haben. Da gibt es also auch viele Synergienutzungen zwischen den Themen Feldmedizin und Touristik. Gibt schon Schnittstellen in der Schnittmenge auch. Aber am Ende sind wir trotzdem ein kleiner Mischkonzern. Wie gesagt, die Medizin ist unser Hauptfaktor mit den drei Kliniken und eben die Simse-Klinik ist in der Nachbarschaft der Therme. Die Klinik hat jetzt über 420 Betten, also auch schon größere, hat verschiedene Facetten. Und natürlich haben wir unsere Kliniken immer auch angepasst an den Bedürfnissen und den Nachfragen des Marktes. Die war am Anfang rein im orthopädischen Bereich gestaltet und jetzt ist sie neben der Orthopädie in der Geriatrie und der Psychosomatik zum Beispiel aufgestellt. Dann hatten wir Anfang der 2000er Jahre dann eben in diesem medizinischen Setting die Möglichkeit, in Prien am Chiemsee, also auch direkt am schönen, in der schönen Standlage, eine Immobilie, die Klinik sagt immer gern, auch anzupachten. Das haben wir 25 Jahre getan und freuen uns jetzt nach vielen Kämpfen mit dem bisherigen Eigentümer, dass wir die jetzt Ende des Jahres kaufen können, mit gewissen Erbbaurechten auch versehen vom Grundstück her. Und so haben wir Schritt für Schritt unser Leistungsspektrum ausgebaut. Immer im Themenfeld Gesundheit fördern und Erholung fördern. Haben, wie gesagt, in der Zwischenzeit dann auch dieses Kurklinik, die ebenfalls in den 90er Jahren dazugenommen worden ist, die haben wir dann uns entschieden, Schritt für Schritt in Richtung eines Thermenhotels umzubauen. Und der Endpunkt wird jetzt im Dezember passieren, dass wir dieses Hotel die letzten ja, circa 10 Jahre so weiterentwickelt haben, eben von der Kurklinik über einen 3-Sterne-Hotel zum 4-Sterne-Hotel. Und jetzt sind wir sogar 4 Sterne Superior und wir haben jetzt hier dieses Hotel erweitert. Der Altbestand ist saniert worden und die große Erweiterung, die wird jetzt spätestens Anfang Dezember, vielleicht schaffen wir schon die nächsten 2 Wochen, wird in Betrieb genommen. Handwerksfirmen sind alle schon draußen. Es geht jetzt nur noch darum, dass das Landratsamt dann die Genehmigungen noch alle erteilt. Und so haben wir dann auch unser Leistungsspektrum dort erweitert, weil wir auch vom regionalen Tourismus auch sehr überzeugt sind. Und da auch die letzten vielen Jahre sehr erfolgreich unterwegs waren. Hotel ist natürlich gerade für die Therme sehr wichtig, weil die Hotelgäste die Therme nutzen. Und die Therme ist auch über die vielen Jahre dann eben bei dem Aspekt der Erholung, aber wir machen da sehr viel auf Gesundheitsebene auch, haben wir da weiterentwickelt, eben die Thermenlandschaft ausgebaut, die Saunalandschaft ausgebaut. Wir haben ein eigenes Fitnesscenter dort reingebaut, aber immer unter den Aspekten Gesundheit. Das ist uns ganz wichtig. Wir sind also eine Gesundheitstherme. Wir haben ein gesundes Wasser. Unser Fitnesscenter, das Promoveo, selbst das ist ein medizinisches Fitnesscenter. Da haben wir Sportwissenschaftler, die arbeiten. Also wir setzen das komplett anders auf als so eine klassische Muckibude, sage ich mal. Und das wird sehr gut angenommen und hatten dann in dem Leistungsspektrum auch noch im 2017 am anderen Seeufer in Seebruck mit der Klinik Chiemsee-Winkel eine reine Privatklinik in der Psychosomatik noch gebaut, sodass wir Schritt für Schritt auch in der Medizin gewachsen sind. Und neben den 3 Kliniken in der Medizin haben wir noch 2 Ambulatoriezentren, einerseits in Bad Endorf, eins in Rosenheim. Und das in Bad Endorf hat natürlich auch viele Möglichkeiten der Synergienutzung. Also gerade die Simse-Klinik und die Chiemgau-Thermen arbeiten nicht sehr eng zusammen. Nicht nur von den Räumlichkeiten her, sondern die Patienten der Simse-Klinik können zum großen Teil natürlich auch therapeutisch die Therme nutzen. Und das ist natürlich schon ein weiterer USP für uns.
USP, genau. Also Gesundheit als USP verbunden mit Wohlfühlen, Erholung in verschiedenen Bereichen. Und wenn wir über Kliniken bei Ihnen sprechen, sprechen wir im Wesentlichen ja über Rehabilitationskliniken in den Bereichen. Sie haben es gerade gesagt, mit ursprünglich mal Orthopädie, heute eine Geriatrie, Psychosomatik haben wir noch drin. Und Wenn so die Patientenstruktur, kommen die im Wesentlichen bei Ihnen aus der Region oder haben Sie eigentlich auch da die Chance, Patienten, größerer Einzugsbereich, vielleicht auch ganz Deutschland, die vielleicht auch dann nochmal wiederkommen zum Urlaub, weil es Ihnen so gut gefallen hat?
Also erstens mal in den Kliniken ist es so, der Großteil ist Reabilitation, genau wie Sie sagen. Wir haben in der Psychosomatik, in allen Einrichtungen ist Akutpsychosomatik, also da ist keine Reha, und wir haben noch in der Simsi-Klinik einen kleinen konservativen orthopädischen Akutbereich, wo wir natürlich momentan sehr große Herausforderungen haben, auch bezüglich der Krankenhausreform. Aber sonst die anderen Felder sind alles Reabilitation. Die Patienten, würde ich sagen, sind ca. 80% regional. Also regional heißt für uns Bayern. Also nicht jetzt nur der Chiemgau, sondern wirklich Bayern. Aber wir haben natürlich schon auch 20% überregional, also außerhalb von Bayern. Gerade die Privatklinik in Seebruck hat natürlich auch verstärkt deutschlandweit Patienten. Aber in der Summe ist es schon so, dass der Großteil der Patienten aus Bayern kommt. Das ist übrigens sehr interessant. Wir haben auch im Hotel relativ viele regionale Gäste. Also wir haben recht viele Gäste im Hotel, die aus München kommen, die einfach gerne mal ein Wellnesswochenende machen oder dergleichen. Und was wir natürlich schon nutzen, ist, dass natürlich auch Patienten, die besucht werden, gerade am Standort Bad Endorf, die nutzen natürlich schon auch regelmäßig dann die Besucher mal für Wochenende auch den Ströbinger Hof, unser Hotel. Aber es ist überschaubar, weil auch viele Begleitpersonen dann lieber direkt beim Partner in der Klinik selber übernachten. Dann
auch. Aber auch da, wenn für Sie das Einzugsgebiet Bayern ist, zeichnet sich das schon aus gegenüber vielen anderen Reha-Kliniken, gerade in der Somatik. Aus unserer Erfahrung haben wir da eher ein Einzugsgebiet zwischen 50, maximal 75 Kilometern. Und das ist bei Ihnen ja schon weiter, wenn wir das auf ganz Bayern nehmen. Für den Orthopädie- oder auch Geriatriebereich. Psychosomatik ist immer ein bisschen anders. Da sind die Einzugsgebiete größer. Also insofern haben Sie auch schon dort einen Vorteil gegenüber vielen, vielen anderen Reha-Kliniken in der Somatik, die geringere Einzugskreise haben und natürlich aber auch eine schöne Lage dafür.
Der Standort ist da sicher ein großer Vorteil auch. Aber ich glaube, dass wir uns auch in den einzelnen Facetten teilweise speziell positioniert haben. Also wenn ich zum Beispiel die Onkologie in der Irminger Klinik denke, die hat einfach überregionalen Ruf, weil wir dort sehr akut nah die Patienten nehmen. Also wir haben dort auch viele Partner, die die schwersten Fälle stärker zu uns schicken, weil sie wissen, dass wir sehr hohe Facharztdichte dort auch haben. Und das spielt uns da natürlich auch zusätzlich eine gewisse Rolle zu. Warum auch eben weiter als 60, 70 Kilometer Patienten kommen.
Das heißt nicht nur Lage, sondern auch Qualität in der Versorgung.
Ja.
Ja, nur Lage ohne Qualität funktioniert nicht. Auch da muss man auf jeden Fall eine gute Leistung erbringen, weil wir das Wunsch- und Wahlrecht im Rehabilitationsbereich haben. Das heißt, Patienten können sich ihre Klinik aussuchen.
Genau.
Wissen nicht immer alle, sondern nehmen häufig den Vorschlag der gesetzlichen Krankenkasse oder vielleicht auch der Rentenversicherung. Aber man hat ein Wunsch- und Wahlrecht und da schauen Patienten mittlerweile doch sehr genau hin, wie sind qualitativ die Beurteilungen der einzelnen Kliniken. Ist, würde ich auch sagen, im Reha-Bereich fast mit am transparentesten, dass man das raussuchen kann. Pflege hast du es eigentlich nicht so, wirklich Bewertungen von anderen Patienten über eine Klinik und auch meiner Erfahrung nach, ja, ein Großteil der Patienten schaut vorher, wie ist die Klinik bewertet oder sucht sich auch extra eine Klinik aus, weil sie gut bewertet ist, über auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Sie haben vorhin gesagt, ein 4-Sterne-Superior. Mich interessiert ja, ich bin im Hotelbereich überhaupt nicht fit. Was macht denn ein 4-Sterne-Superior aus gegenüber einem 3-Sterne- oder einem 4-Sterne-Normal? Was ändert sich jetzt ab Dezember im Hotel?
Also man muss vielleicht da nochmal eins gleich am Anfang anmerken, weil Sie es vorher so gesagt haben, also das wäre vermessen, wenn ich sagen würde als Vorstand, ich kann alle Facetten in den Bereichen, weil das kann es gar nicht. Also mein Schwerpunkt liegt schon ganz klar in den Kliniken und deshalb haben wir natürlich bei uns auch eine Organisationsstruktur, die wichtig ist, dass wir gerade für das Hotel natürlich auch eine eigene Expertin haben, die den touristischen Bereich grundsätzlich leitet, zwar mir berichtet, aber letztendlich lerne ich selber da auch sehr viel dabei, aber ich würde mich jetzt nicht als der große Hotelexperte bezeichnen. Vielleicht hat man mehr Erfahrung jetzt als normaler Klinikmanager, der mit Hotel gar nichts am Hut hat, aber als Hotelexperte sind andere sicherlich. Was der Unterschied dort ist, also wir lassen uns bewusst von der DEHOGA alle 3-4 Jahre bewerten, machen ja viele Hotels immer weniger, weil es natürlich auch immer befürchten, dass man mal abgestuft wird, dann ist es immer ein schlechtes Bild nach außen. Aber die Unterschiede liegen eigentlich an so Kriterien, wie lange die Rezeption offen ist zum Beispiel. Also ich glaube, 5 Sterne müsstest du zum Beispiel 24 Stunden die Rezeption geöffnet haben. Oder du brauchst zum Beispiel ein eigenes Schwimmbad. Da haben wir nicht die Vorteilhaftigkeit, dass
eben das Hotel mit dem direkten Bademantelgang, direkt in die Therme angeschlossenen. Das sind spezielle Ausstattungskriterien, die du erfüllen musst, spezielle Dienstleistungskriterien, die diese Abstufung zwischen 3 Sterne, 2 Sterne oder 4 Sterne oder 4 Sterne Superior vorgenommen. So ein Punktekatalog, der da durchgegangen wird. Und wenn du eine gewisse Punktezahl erreichst, und das ist sehr streng, stringent von der DEHOGA, dann kannst du eben die entsprechende Sterneanzahl erreichen.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Ich gucke gerade parallel mal bei booking.com. Könnte heute auch ein Hotelzimmer von Ihnen buchen, vom 3. auf den 4. November. Und ich würde bezahlen 248 Euro. So, dass man so mal ein bisschen eine Vorstellung hat. Klar, da sind Sie ja im Wettbewerb mit vielen anderen Hotels, auch die auch direkt um den Chiemsee drumherum liegen. Aber mit dem Vorteil des direkten Zugangs zur Therme, gerade jetzt auch in der Wintersaison. Und Sie haben es gerade schon so ein bisschen ausgeführt, der Klinikbereich ist eigentlich auch der wichtige für Sie, sicherlich auch der Bereich, wo die meisten Mitarbeiter arbeiten, der auch viele verschiedene Professionen erfordert, vom Chefarzt bis im Reinigungsbereich Kräfte. Also, dass eine Klinik gut funktioniert und den besten Outcome für die Patienten gewährleistet. Für so die letzten Jahre, was waren so für Sie, wo Sie sagen, das waren eigentlich wirkliche Weichenstellungen? Auch für die nächsten 5 Jahre der Gesundheitswelt in Chiemgau. Ist das die Übernahme der St. Irmengard-Klinik jetzt, die geplante, die Erweiterung des Hotels oder?
Also man kann es so eigentlich gar nicht sagen. Also vielleicht nochmal von der Größenordnung. Unser Konzern ist so aufgebaut, dass ca. 85-90% unserer Umsätze kommen aus der Medizin. Also da sieht man das Verhältnis, dass das natürlich deshalb auch sehr stark im Mittelpunkt steht. Aber im Konzern fahren wir eigentlich eine Strategie. Wir beschäftigen uns mit wirklich ganz unterschiedlichen Themenfeldern. Und ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, dass aufgrund der Umsatzthematik, die wir haben, dass wir deshalb den Konzern nur in der Medizin weiterentwickeln. Wir haben in der Pipeline verschiedene strategische Projekte stehen und am Ende des Tages musst du natürlich trotzdem auch das Kapital richtig steuern, weil du wirst nicht alles umsetzen können. Du wirst nicht für alles eine Fremdfinanzierung kriegen können, der Cash selber wird nicht für alles ausreichen. Deshalb muss man Priorisierungen vornehmen und das machen wir sehr intensiv. Drum zum Beispiel die Hotelerweiterung. Die stand auch für unseren Konzern in einem Alternativberechnung, jetzt sage ich mal, zu ein, zwei anderen Alternativen im medizinischen Bereich. Wir machen in der Medizin auch viel, wollen wir weiterentwickeln. Aber wir werten es dann einfach sehr stark, indem wir uns die Märkte anschauen, wo wir dann auch schauen, okay, welche Renditen erwarten wir? Aber nicht nur die Renditen, sondern wir stellen uns auch die Frage, wenn ich das umsetze und ähnliche Renditen habe, könnte natürlich auch ein Entscheidungskriterium nur sein, wie viele neue Mitarbeiter brauche ich für dieses Projekt. Es ist in der heutigen Zeit ja fast ein Dealbreaker oft, ob man was umsetzen kann, wenn man nicht überzeugt ist, dass man ausreichend die fachqualifizierten Mitarbeiter bekommt. Und so ist zum Beispiel auch die Entscheidung im Strömminger Hof gefallen. Und das ist immer Diskussion in unserem Konzern ein bisschen auch von Mitarbeitern, die sagen, warum wird jetzt da so viel Geld in den Strömminger Hof investiert und nicht in die Kliniken weiter. In die Kliniken wird auch etliches investiert. Wie gesagt, die Klinik kaufen wir demnächst und wir haben verschiedene andere Facetten, die wir umsetzen noch. Aber der Konzern ist schon so strukturiert, dass wir dort investieren und dort strategische Projekte umsetzen, wo wir eben in diesem Spannungsfeld aus dem Thema Rendite plus auch, wie viel Personal braucht man neu, dann dort auf dieser Basis die richtigen Entscheidungen versuchen zu treffen. Was natürlich Weichenstellungen sind, wir haben, wie gesagt, viele Projekte in der Pipeline, aber die letzten Jahre war für uns sicherlich da, wir haben uns die vielen Jahre davor sehr intensiv mit dem organischen Wachstum beschäftigt, wir können also in den Unternehmen wachsen. Aber Meilenstein war für uns sicherlich das Jahr 2017 aus zweierlei Gesichtspunkten. Das eine war eben, weil wir mit der Klinik Himsewinkel eine komplett neue Klinik gebaut haben und in Betrieb genommen haben, war für uns spannend alle, aber hat natürlich auch unseren Konzern wirtschaftlich robuster noch gemacht. Und in diesem gleichen Jahr hatten wir noch ein weiteres großes Projekt. Das ist so ein Entflechtungsprojekt. Unsere ganzen Immobilien am Standort Bad Endorf, für uns ist unser Hauptstandort. Wir haben also 4 Standorte, aber der Hauptstandort ist Bad Endorf. Die Immobilien waren alle im Besitz der Kommune auch noch über viele Jahrzehnte. Und 2017, und das glaube ich war schon
auch nochmal ein massiver Meilenstein für uns in der ganzen Historie des Unternehmens, dass wir hier diese Entflechtung immobilienseitig auflösen konnten und alles in Eigentum überführen konnten. Und das ist kommunal und aktienrechtlich alles gar nicht so einfach. Und das war ein mega großes Projekt, was wir aber sehr zum Erfolg geführt hat und was unsere Handlungsfähigkeit für die Zukunft und auch unsere wirtschaftliche Robustheit weiter gestärkt hat massiv.
Vielleicht eins für unsere Zuhörer. Sie haben gerade vorhin gesagt, so 85-90% der Umsatzerlöse gehen auf den medizinischen Bereich. Umsatzerlöse 2024 ungefähr 78 Millionen, damit man so eine Vorstellung hat.
Ja.
Bei einem Konzerngewinn von ungefähr 2 Millionen. Deswegen führt das dann eben auch zu einer Dividende von ungefähr 32 Cent im letzten Jahr 2024. Und gerade auch Chiemsee-Winkel, Privatpsychosomatik ist ja auch nochmal ein ganz anderes Geschäftsfeld im Vergleich zu einer Reha mit gesetzlich Versicherten. Ich muss den Markt anders bearbeiten. Ich muss auch anders auftreten, um attraktiv für Patienten zu sein und von Patienten ausgewählt zu werden. Jetzt sehen wir momentan Thema Krankenhausreform, wird zwar wieder viel diskutiert, keiner weiß noch so genau, was jetzt wirklich kommt oder wo was geändert wird. Nichtsdestotrotz müssen Sie sich ja als Unternehmen darauf vorbereiten, obwohl Sie nicht so einen richtig klaren Fahrplan haben. Wie gehen Sie mit so Unsicherheiten um?
Unsere Strategie ist immer, dass wir eben nicht agieren, sondern wirklich proaktiv die Zukunft versuchen zu gestalten. Das heißt, wir versuchen natürlich alles im Fokus zu halten, aber die große Gefahr ist immer, dass man sich ein bisschen aus der Ruhe bringen lässt. Wir sind natürlich von vielen Themenfeldern abhängig, aber wenn man jetzt das Themenfeld zum Beispiel der Krankenhausreform nimmt, damit beschäftigen wir uns lange. Jetzt ist natürlich bei uns, das ist ein überschaubarer Bereich. Wir haben die konservative Orthopädie mit 44 Betten. Trotzdem ist es für uns ein Feld, das wir seit Jahrzehnten sehr erfolgreich am Markt etabliert haben und wo ja bis vor kurzem, bevor das KAG gekommen ist, ja eigentlich dieses Feld verschwunden wäre. Jetzt die KAG hat natürlich ein bisschen Facetten jetzt gezeigt, wo auch durch die Definition jetzt gerade aktuell der Fachklinikstatus ein bisschen verändert worden ist, der wieder Möglichkeiten eventuell mit sich bringt. Das wird man sehen. Aber das sind zumindest mal ein paar positive Aspekte. Aber wir versuchen uns da nicht zu lange damit zu beschäftigen, sondern gehen sofort eigentlich proaktiv rein in Alternativkonzepte. Das heißt, wir sehen dieses Risiko und haben eigentlich am ersten Tag, wo wir das Risiko gesehen haben, begonnen bereits 2, 3 Alternativkonzepte zu entwickeln, um bereit zu stehen, wenn dieses Themenfeld wegfallen würde. Und wir haben auch bei uns einen sehr intensiven Strategieprozess vor vielen Jahren implementiert, den wir regelmäßig durchleben und beschäftigen uns einfach mit den Märkten sehr viel. Und ich glaube, die beste Art, die Zukunft aktiv und proaktiv zu gestalten und die Fäden in der Hand zu halten und jetzt nicht irgendwo immer zu lamentieren, warum das so und so kommt, weil ändern kann man es meistens eh nicht, weil wir in einem reglementierten Markt liegen, wo andere Entscheidungen, die wir gar nicht beeinflussen können, getroffen werden. Man muss halt Alternative suchen und da haben wir in den letzten Jahren sehr viel getan und versuchen das auch weiter zu machen, auch wenn natürlich die Herausforderungen immer komplexer werden, das ist klar.
Das heißt, wäre auch mal eine Alternative, wird gerade viel diskutiert, was passiert lokal mit Krankenhäusern? Jetzt, ich habe mich momentan nicht mit dem lokalen Krankenhausmarkt im Chiemgau beschäftigt, aber wahrscheinlich gibt es da auch die eine oder andere Diskussion. Nehmen Sie noch ein Geschäftszweig Krankenhaus dazu, um auch den Reha-Bereich vielleicht nochmal anders aufzustellen? Oder ist sowas, wo Sie sagen, eigentlich das diskutieren wir erstmal mit den Gesellschaftern und passt vielleicht nicht so ganz im ersten Schritt zu uns?
Wir haben hier im Chiemgau übrigens momentan extrem viel Unruhe in dem Markt drin, weil einerseits natürlich an jeder Ecke auch in der Presse steht die hohen Defizite, gerade der kommunalen Häuser, die da mit Steuergeldern ausgeglichen werden müssen. Und wir haben ja auch bei uns in der Ecke größeren Wettbewerber oder Mitbewerber, der sein Portfolio aufgrund wirtschaftlicher Thematiken komplett umstellt, was natürlich einerseits spannend ist, weil dadurch, was man selten glaubt, auf einmal mitarbeitende Fachkräfte auf den Markt kommen und zwar gar nicht wenig, also bis zu 200. Und natürlich jetzt jeder sich positioniert gerade, also auch ein ganz spannendes Feld, um natürlich da auch seine Lücken füllen zu können. Aber wir haben jetzt momentan nichts in unserer strategischen Überlegung, ein komplettes Krankenhauserweiterung vorzunehmen, weil der Markt da für uns auch momentan viel zu undurchsichtig und noch zu kritisch ist. Aber wir haben eher andere Themenfelder, dass wir viel stärker in Richtung Ambulantisierung denken, viel stärker auch noch denken, wie können wir unsere jetzigen Erfolgspotenziale einfach noch weiter etablieren und stärken. Natürlich in der Tourismus sowieso, also auch durch die Erweiterung sind wir überzeugt, dass wir auch nochmal neue wirtschaftliche Stärke und Robustheit reinbringen. Man muss ehrlich sagen, am Ende des Tages sind wir natürlich eine Aktiengesellschaft und das Thema Rendite, Gewinn sehen wir auch, ich sage jetzt auch bewusst, weil ja die Diskussion oft mit den Krankenkassen und Kostenträgern ist,
Also das Thema Gewinnorientierung steht bei uns sehr weit oben. Ich finde es auch richtig. Also ich persönlich sehe Gewinnorientierung als soziale, unternehmerische Verantwortung jedes Unternehmens, weil nur wenn du Gewinn erwirtschaftest, kannst du am Ende die Mitarbeiter zahlen, kannst Arbeitsplatzsicherheit geben und kannst auch in die Zukunft investieren. Und das steht für uns an erster Stelle. Ich glaube, das ist auch richtig. Und darum finde ich immer die Diskussionen sehr spannend natürlich auch, die immer geführt werden, wenn jetzt gerade auch die verschiedenen Gesetzgebungen im Reputationsbereich sehe, mit Trio-Gesetz und alles, wo ja jeder sehr viel abgeben musste und wo jetzt die Diskussion aufkommt, wie viel ist es richtig? Oder darf ich überhaupt einen Unternehmenslohn oder einen Risikoaufschlag verlangen? Also ich glaube, ich darf nicht verlangen, ich muss ihn verlangen, weil nur so ist die Überlebensfähigkeit möglich.
Ja, nur so kann ich ja langfristig auch stabile Unternehmen gewährleisten und damit stabile Arbeitsplätze. Sie haben ja vorhin gerade erwähnt, wie hoch die Investitionssumme ist, alleine um eine Thermalquelle zu sanieren. Das geht nicht ohne, dass ich Gewinne erwirtschafte, die ich dann natürlich auch wieder entsprechend investiere in eigene unternehmerische Vorhaben, bei Ihnen aber auch durchaus in die Gemeinde. Ja, eine Dividende, die bei Ihnen reinfließt. Und manche Gemeinde wäre vielleicht froh, wenn sie so ein Geschäftsmodell hätte wie die Marktgemeinde Bad Endorf, weil da machen die Thermen eher Verlust. Man diskutiert eher darüber, ob man sie schließt, weil man es eben nicht wirtschaftlich hinbekommt. Und da war so ein bisschen die Überlegung, kam schon mal ein anderer Bürgermeister, der ein Krankenhaus hat und das Krankenhaus wieder recht viel Verluste macht, die er über seinen Stadtsäckel ausgleichen muss, könnte ja auf die Idee kommen, oh, die Gesundheitsgelten Chiemgau sind eigentlich hier ein gutes Vorbild, wie eine Gemeinde auch daraus profitieren kann, eine gute Gesundheitsversorgung für ihre Bürger herzustellen, aber das Ganze auch wirtschaftlich geführt zu haben. Ich habe so ein bisschen rausgehört, ist momentan nicht das Thema, aber es gibt viel Unruhe und Sie sind in gewisser Weise abhängig als Reha-Klinikbetreiber ja auch von dem Akutbereich, da Sie viele Patienten direkt aus dem Akutbereich bekommen.
Da machen wir uns eigentlich auch viel Gedanken. Ist auch so bei uns zum Beispiel diese Anmerkung von vorher, dass eben ein Partner oder ein wichtiger Geschäftspartner sich vom Leistungsspektrum deutlich verändert und zwar bereits bis Ende des Jahres. Also wirklich in Rekordzeit kann man fast sagen, dann schaut man sehr genau drauf, wenn das zum Beispiel im Reha-Bereich einer der Top-Einweiser ist, dann muss man sich positionieren, wie man natürlich das abfedert, beziehungsweise die Patienten werden ja trotzdem irgendwo da sein, die werden halt woanders hingehen. Und da bin ich eigentlich grundsätzlich auch sehr froh, dass wir in unseren Einrichtungen ein sehr weites und breites Einweiserspektrum und Portfolio haben. Ja.
Und für Sie vielleicht die Möglichkeit, mit dem Fachkräftemangel besser umgehen zu können?
Absolut. Wobei es auch nicht ganz einfach ist, sage ich auch, weil wir in der guten Lage sind, da bin ich sehr froh, dass wir nicht tarifgebunden sind. Also ich glaube, diese Tarifbindung ist eines der größten Hürden für die wirtschaftliche Situation vieler Häuser. Und wir lehnen uns zwar an einen Tarif, aber nur anlehnend. Unsere Philosophie ist einfach eine andere. Wir zahlen ordentlich, vielleicht jetzt nicht das, was ein Tarif vorsieht, aber wir bemühen uns sehr viel in den weiteren Aspekten einer Bindung von Mitarbeitern und Gewinnung von Mitarbeitern, also das Gesamtpaket passt. Und ich glaube, da sind wir relativ erfolgreich unterwegs. Wenn jetzt Mitarbeiter von einem Wettbewerber auf den Markt kommen, die eine Tarifsituation kennen, eine sehr gute und üppige, dann wird es wahrscheinlich für uns als nicht tarifgebundenes Haus gar nicht so leicht, die zu akquirieren, sage ich zum Herrn.
Aber es sind immerhin welche auf dem Markt und man hat ja durchaus auch andere Kriterien. Also Gehalt ist natürlich immer eins, aber ein Teamzusammenhalt, eine Unternehmenskultur, auch vielleicht die Möglichkeiten der Weiterentwicklung sind ja mittlerweile auch wesentliche Entscheidungskriterien, wenn man eine neue berufliche Herausforderung annimmt.
Und natürlich in dem Beispiel sieht man genau, dass, was man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig vorstellen kann bei dem ganzen Arbeitskräftemangel und Fachkräftemangel, dass es schon interessant ist, dass in dieser Branche, die sich so im Umbruch ist, mit so vielen Themen, die Facette einer Arbeitsplatzsicherheit schon immer eine wichtige Rolle spielt. Also das merkt man hier eindeutig jetzt gerade. Also das finde ich schon ganz interessant und faszinierend.
Und Mitarbeiter da vielleicht auch ein bisschen genauer dann hinschauen. Ja, ist das Unternehmen stabil aufgestellt?
Genau, ja.
Und das auch mit so einem Auswahlkriterium wird?
Bestimmt, ja, das glaube ich auch.
Dann sicherlich auch nochmal so einen Vorteil gibt in dem Bereich gerade insbesondere auch dem Fachkräftegewinnung, weil da werden Sie genauso mit zu kämpfen haben wie fast jeder im Gesundheitsbereich. Insbesondere im medizinischen Bereich der Rehabilitation auch die dezidierten Anforderungen der Rentenversicherung, die man monatlich entsprechend auch nachweisen muss. Und ansonsten hier auch gleich, man wird abgestraft. Am Anfang erst noch mit Ermahnungen und dem Hinweis, man muss die Stellen entsprechend der Fachlichkeit wieder auffüllen. Aber wenn es einem nicht gelingt, dann auch ganz schnell eine Rentenversicherung dabei ist und sagt, nee, dann bekommt ihr auch keine Patienten mehr, weil ihr könnt die Qualität nicht gewährleisten. Also auch nochmal ein anderer wirklicher Druck dahinter.
Also ich finde, der Druck ist sogar noch doppelt, gar nicht von der Quantität einerseits, aber auch von der Qualität. Also ist es schon enorm, auch was gerade die deutsche Rentenversicherung auch an der Qualifizierung der Mitarbeiter, gerade im ärztlichen Bereich, fordert, wo man sich denkt, in der Onkologie zum Beispiel brauchst du einen Onkologen als Facharzt. Selbst wenn du einen Facharzt in einer anderen Richtung hast und der hat 30 Jahre in der Onkologie beste Erfahrung gesammelt, greift das nicht. Also wo man sich teilweise sagt, das kann ja eigentlich nicht wahr sein. Das sind teilweise besser qualifiziert als der Facharzt der Onkologie. Und vor dem Hintergrund, wenn du das nicht erreichst, dann kriegst du keine Patienten. Also das sind schon enorme Herausforderungen, das stimmt schon.
Und dann hat es direkt eine Auswirkung auf, wir haben vorhin über Rendite gesprochen, auf die Umsatzerlöse und damit auch auf Ergebnis. Das ist wirklich schon eine Feinsteuerung. Wenn wir beruflich sind, was würden Sie denn heute beruflich machen, wenn 1963 tatsächlich Erdöl statt Thermalwasser geflossen wäre?
Gute Frage. Also mein erster Schritt ins Berufsleben war ja im Sportmanagementbereich. Das war auch ein großes Faible von mir und hatte da die Möglichkeit, auch ein Jahr im Sportmanagementbereich zu arbeiten. Und ich bin dann, ich glaube, vielleicht glücklicherweise abgeworben worden, weil ich glaube, das ist für mich schon interessanter Weg gewesen. Aber ich denke, wenn das hier nicht so entstanden wäre, wäre ich wahrscheinlich im Sportmanagement gelandet, könnte man vorstellen.
In einer bestimmten Sportart?
Ja, im Eishockey wahrscheinlich. Weil, wie gesagt, ein Jahr war ich Geschäftsführer vom Sportbund Rosenheim. Das ist ja bei uns hier der Lokalmatador sozusagen, der jetzt in der zweithöchsten deutschen Liga spielt. Und das habe ich ja sehr interessiert und hatte da den Einstieg auch geschafft. Aber der Weg, den ich jetzt gehen konnte, war für mich sicherlich der richtige. Aber also, wenn das nicht gekommen wäre, wäre ich da wahrscheinlich hängen geblieben. Ja.
Haben Sie selber auch Eishockey gespielt?
Ja, früher. Jetzt spiele ich zwar noch ein bisschen, aber nur hobbymäßig, aber früher habe ich viel gespielt. Aber macht Spaß, das ist ein schöner Ausgleich.
Und es fängt ja jetzt wieder an, die Saison. Das heißt, ab und zu würde man Sie auch beim Eishockeyspiel vom Sportclub in Rosenheim treffen.
Wir unterstützen die Stabels auch. Unser ambulantes Reha-Zentrum, wir haben so im Reha-Zentrum auch einen Leistungsstützpunkt. Also wir haben so Equipment, das fast auf Olympiastützpunktebene vom Equipment ist. Und wir sind eigentlich für die Stabuls verantwortlich. Die heißen jetzt nicht mehr Sportbund, jetzt heißt es Stabuls Rosenheim. Und da sind wir eigentlich verantwortlich einerseits für die Leistungschecks vor der Saison und während der Saison und auch für die Reaktion der verletzten Spieler. Und wir stellen also die Physiotherapeuten und alles für die Stabuls. Und deshalb sind wir da Premium-Partner der Stabuls. Und natürlich gehe ich da regelmäßig gern hin und ab und zu kann man mich auf dem Eis selber treffen, womit ja nicht, weil ich seit 2 Wochen mir beim Eishockey das Innenband vom Knie gerissen habe und von daher ein bisschen immobil bin.
Aber Sie sind in besten Händen, vor allen Dingen auch für die Rehabilitation.
Absolut. Genau, jeden Tag Physiotherapie.
Es hindert Sie nicht, an Ihren Arbeitsplatz zu kommen, ganz im Gegenteil. Wir sehen uns, auch wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns nur hören, wir sehen uns gerade online und ich sehe, Herr Himmel sitzt in seinem Büro und wahrscheinlich auch geht danach direkt zur Reha-Maßnahme in das medizinische Fitnessstudio.
Da war ich heute schon.
Beste Versorgung.
Aber der Vorteil ist, der Kopf ist heile.
Ja, aber in anderen Bereichen, stellen Sie sich vor, es würde jetzt doch mit Erdöl irgendwas sein. Da hätte man wahrscheinlich eine höhere Schwierigkeit, dann auch für seine eigene Gesundheit gut mit vorsorgen zu können und das beruflich gut unter einen Hut zu bekommen.
Das stimmt schon.
Sie sind in der Sozialwirtschaft oder im Gesundheitswesen tätig und fragen sich, welche Rolle künstliche Intelligenz in Ihrer Branche spielt? Dann dürfen Sie unseren Kongress der Sozialwirtschaft nicht verpassen.
Am 25. und 26. November dreht sich alles um das Thema KI in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Mit spannenden Vorträgen, Best Practices und Diskussionen.
Erfahren Sie, wie KI unser Tagesgeschäft verändert, welche Chancen sie bietet und welchen Herausforderungen unsere Branche ausgesetzt ist. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit Expertinnen und Experten auszutauschen, um wertvolle Impulse für Ihre Arbeit zu gewinnen.
Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie auf unserer Website unter www.sozialgestaltung.de. Seien Sie dabei, wir freuen uns auf Sie.
Also ich schaue jetzt gerade bei mir aus dem Fenster vom Büro raus, weil ich kann da wunderbar diesen Bohrturm sehen, der jetzt für die Sanierung aufgebaut worden ist. Also wir sanieren seit 2 Wochen jetzt. Der ist über 40 Meter hoch. Außenrum 11 Meter hohe Schallschutzwände. Also das ist imposant. Also das ist abends, wenn es beleuchtet ist, schaut es aus, als hätte man so einen kleinen Eiffelturm hier.
Kommt Weihnachten jetzt der Tannenbaum oben drauf, damit man so weit sichtbar ist?
Da hoffe ich schwer, dass wir fertig sind.
Haben Sie einen Lieblingsort auf Ihrem Gelände?
Auf unserem Gelände?
Sie haben schon gesagt, Klinik, klar, hat eine große wirtschaftliche Bedeutung, aber wenn Sie auch Gäste haben, gibt es so Bereiche, wo Sie sagen, das ist eigentlich was, wo ich wirklich auch gerne bin oder was sich auszeichnet, was ich jemand auch gerne zeigen möchte.
Wo ich wirklich sehr gern bin, ist in Seebruck zum Beispiel, in unserer Klinik Himsewinkel. Also ich bin eigentlich überall in unseren Unternehmen gern, aber da ist halt einfach die hohe medizinische Qualität gepaart mit hohem Hotelstandard, kann man fast so sagen.
Das ist halt einfach klasse, weil wenn du da auf der Terrasse bist, dann hast du 30 Meter davon den Chiemsee entfernt gleich. Und die Werkkulisse im Hintergrund oder auch in der Irminger Klinik, wo ich ja als Geschäftsführer auch viele Jahre direkt vor Ort war, da gibt es einfach ein bisschen so einen Dachterrassenbereich, wo die Patienten so zur Maltherapie rübergehen. Und wenn du da dort stehst und schaust auf den Chiemsee und hinten die Berge, das ist ein Ort, wo man wirklich zur Ruhe kommt. Es ist herrlich.
Aber auch die Therme, ich nutze die Therme auch immer. Also wir sind ja in einer extrem schönen Landschaft.
Das Einheimische, ich komme von hier auch und das muss man sich immer wieder hervorziehen, dass es selbstverständlich ist, wo wir leben dürfen. Ja.
So wie Sie davon schwärmen, von Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern, möchte man eigentlich sofort entweder Patient sein oder auch Gast im Hotel oder in Ihrer Therme.
Oder Mitarbeiter.
Ja, oder Mitarbeiter, genau. Gerade jetzt so der Herbst fängt an, es ist stürmisch und regnerisch. Das ist genau das, wo man sich eigentlich so ein bisschen nachsehnt in den Bereichen. Ja. Und das kann ja keiner von uns ausschließen, dass man gesundheitlich mal beeinträchtigt ist und dann genau solche Kliniken auch hoffentlich findet, wo man das Gefühl hat, man ist einerseits gut aufgehoben medizinisch, aber auch die ganze Umgebung dazu passt. Und das hat ja auch durchaus immer einen großen Einfluss auf die Heilung und Genesung. Und so das Durchatmen ist schon was anderes.
Absolut.
In einer Umgebung, wie Sie es haben, am Chiemgau, im Vergleich vielleicht zu mitten in München in der Reha-Klinik oder in Köln. Auch wenn die medizinische Versorgung sicherlich nicht schlechter ist, aber ja, Sie haben es eben, glaube ich, gesagt, so durchatmen oder ankommen bei sich zu sein, ja, für Patienten, aber auch für Gäste ein wirklich wichtiger Punkt eigentlich ist.
Ja.
Gibt es noch was, was Sie uns heute mitgeben wollen?
Sehr allgemein jetzt. Ja. Also das Modell, vielleicht, das war ja so ein bisschen die Grundlage von dem Ganzen, so wie wir organisiert sind. Denke ich mal, haben wir ja auch ein bisschen diskutiert und dargestellt, hat Vor- und Nachteile ganz klar. Ich glaube, dass das, was wichtig für uns alle ist, ist, dass wir diese ganzen reformpolitischen Themen, aber auch diese ganzen Themen der Mitarbeiterakquise, das, also für mich sind momentan eigentlich schon die Fachkräfte und nehmen wir es mal nicht Fachkräfte, sondern wirklich Personalmangel und das Thema der reformpolitischen Überlegungen und Ideen oder auch Umsetzungen bereits die größten Herausforderungen für uns. Und ich glaube, wichtig ist, man darf sich entmutigen lassen. Und ich bin immer der Meinung auch, dass man aufpassen muss, gerade bei diesen ganzen Gesetzgebungen ist es ja immer extrem, wie viele Jahre das dauert, bis dann wirklich final ist, wie es ist. Und ich glaube trotzdem, dass man sich ab den ersten Ansatzpunkten mit Alternativen beschäftigen muss, weil wir einfach zu stark im regulierten Markt sind und einfach vorbereitet sein müssen. 2-3 Jahre Übergangszeiten sind ja ruckzuck vorbei, muss man sagen. Und ich glaube, also das hat uns geprägt. Ja, und ich weiß, mir geht es halt so, dass ich mich ja viel mehr wohler fühle, wenn ich weiß, dass ich in der Schublade Alternativkonzepte habe. Und man sagt, selbst wenn die vielleicht wirtschaftlich gut sind und nicht ganz so gut wie die anderen sind, ich schlafe da ruhiger einfach. Das ist so ein Thema, das glaube ich, dass man sich nicht mutig lassen soll. Und trotzdem, was ich in dieser Krankenhausreform zum Beispiel auch kennengelernt habe, dass es extrem schön ist, obwohl wir im Wettbewerb teilweise mit anderen Kliniken stehen, wie wir doch auch auf Ebene der Geschäftsführer miteinander sprechen und versuchen, für das gleiche Ziel zu kämpfen, auch auf Verbandsebene, und wie jeder doch an einem Strang zieht und dann die Wettbewerbssituation ein bisschen ausblendet. Also das habe ich in den letzten 2-3 Jahren intensiver denn je kennengelernt, und das ist was sehr Schönes, wo man sieht, dass die Branche schon eng zusammensteht.
Ja, das, was ja auf der anderen Seite häufig vorgeworfen wird, dass man eigentlich eine große Branche hat, aber die letztendlich nicht mit einer Stimme spricht, auch politisch, sondern da sehr kleinteilig unterwegs ist, sehen wir auch, dass man sich durchaus mittlerweile gut zusammentut und auch gemeinsam Ziele verfolgt, auch Richtung Gesetzgebung, Voraussetzungen, die man braucht, um eine gute Leistung zu erbringen für Patienten, aber auch ein stabiler Arbeitgeber zu sein für Mitarbeiter, auf den man sich verlassen kann, wo auch heute noch klar ist, man wird in den nächsten 20 Jahren weiter existieren. Vielleicht in veränderten Bereichen, wenn ich das so sehe, so wie Sie das gut beschreiben, eigentlich das auch aus der Geschichte von GWC immer wieder zu überlegen, wo können wir diversifizieren? Was sind unsere Kernkompetenzen und was passt wieder dazu? Ergibt sich eine Veränderung aufgrund von Nachfrage, Gesetzgebung, aber auch insbesondere bei den einzelnen Menschen in Nachfragethemen. Also wenn man heute in so ein Wellnesshotel, wäre wahrscheinlich 1970 so noch nicht das gewesen, was nachgefragt wird, heute umso mehr, wenn Sie sagen, viele kommen aus der Umgebung und mal ein Wochenende im Chiemgau zu verbringen, wenn ich in Augsburg oder sowas wohne, dafür die richtigen Angebote zu schaffen und damit auch auf den Markt reagieren zu können. Für mich heute aus Ihrem Podcast würde ich sagen, sind kommunal gedacht, aber unternehmerisch gemacht, die Gesundheitswelten Chiemgau. Mhm. Und sie zeigen eigentlich, wie Therme, Klinik und Hotel in einer kommunal dominierten Aktiengesellschaft gut funktionieren können. Sie haben nicht das Thema, was wir in vielen Bereichen sehen, Kommunen müssen zuschießen, übernehmen Verluste, sondern ganz im Gegenteil. Und sind damit für die Kommune, für ihre Mitarbeiter, aber auch für die anderen Aktionäre und für Patienten und Gäste gut für die Zukunft aufgestellt. Vielen Dank an Sie, Herr Himmel, dass Sie uns mitgenommen haben fürs Eintauchen in Governance und Gesundheit.
Sehr gerne.
Für mich so ein bisschen ein Erfolgsmodell, was es selten gibt in Deutschland, was aber viel mehr als Vorbild gelten könnte, uns ein bisschen näher gebracht haben und in die Welt der Gesundheitswelten Chiemgau ein bisschen mitgenommen haben.
Sehr gerne. Man muss am Ende sagen, natürlich, Frau Lisewski, es ist alles eine Momentaufnahme. Also ich glaube, in unseren Branchen wird es nicht möglich sein zu sagen, von der Strategie 2035 zu sprechen, sondern wir müssen wirklich viel enger an den Märkten dranbleiben, weil so viele Veränderungen da sind. Aber momentan sind wir sehr zufrieden, aber wir wissen auch, dass viele Herausforderungen auf uns zurollen und die werden komplexer denn je werden. Aber es ist ein interessantes Modell. Und wie wir gesagt haben, was aber das Gute an dem Modell bei uns ist, ist, dass die Marke, meine Bad Endorf, obwohl sie 76% der Aktien hat, uns machen lässt und nicht sich groß in fachliche Themen einmischt. Das ist sehr wertvoll.
Ja, vielleicht auch ein Erfolgsfaktor. Und Strategie 2035, ich glaube, das können wir heute in ganz vielen Branchen noch gar nicht so sehen. Ich glaube, das Wichtige ist, wie man mit diesen Veränderungen umgeht. Und das, was Sie so beschrieben haben, Alternativkonzepte in der Schublade zu haben, so vorbereitet zu haben, dass man morgen übermorgen damit loslegen kann und nicht erst anfängt, sich dann Gedanken zu machen, was brauche ich und wie kann ich auf Marktveränderungen reagieren. Das sicherlich ein großer Vorteil ist. Auf der anderen Seite, wenn es um Finanzierung geht, Sie werden jetzt eine Klinik erwerben Ende Dezember. Dafür werden Sie sicherlich eine Finanzierung brauchen. Und natürlich, wenn eine Bank die finanziert, das ist ja auch keine Finanzierung über 5 Jahre. Im Normalfall, sondern durchaus längere Zeiträume bei Immobilien. Und natürlich wollen die wissen, wie ist ein Unternehmen aufgestellt, so dass ich hier auch einen Kredit reingeben kann, der vielleicht 15 Jahre läuft. Braucht man schon Antworten. Selbst wenn Sie oder ich heute nicht wissen, wie es 2035 genau aussieht, wenn wir es wüssten, hätten wir wahrscheinlich einen anderen Job.
Wahrscheinlich, ja.
Braucht man aber, glaube ich, die richtigen Instrumente und eine Vorstellung, wohin man geht. Ich finde, da sind Sie wirklich, wirklich gut aufgestellt. Also daher nochmal herzlichen Dank an Sie, Herr Himmel, und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Gerne können Sie uns ein Feedback geben. Nähere Infos finden Sie ansonsten auch in den Shownotes.
Auch von meiner Seite vielen Dank für das Gespräch, Frau Lisewski, und hat richtig Spaß gemacht. Und ich wünsche uns allen viel Erfolg auf diesem schwierigen Markt. Und ja, alles Gute.
Vielen Dank. Machen Sie es gut.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.